Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Warten und Erwartung? Das Thema heute Morgen in unserer Gottesdienstreihe im Advent heißt Advent, Zeit der Erwartung. Olga hat in diesem Text, der da vor euch liegt, zu Beginn vorgelesen, Advent heißt warten. Und diejenigen, die in der Schule Latein hatten, sagen natürlich, Advent heißt doch Ankunft, von advenire, ankommen. Gerade haben wir das Lied vom Empfangen gesungen. Jesus kommt, wir wollen ihn empfangen und bereiten uns darauf vor. Aber wieso sagen wir das so? Er ist doch schon da. Er ist doch hier bei uns. Wenn man sein Leben lang in eine christliche Gemeinde geht, stellt man sich diese Fragen vielleicht nicht, weil es immer schon so gesagt wurde. Aber wenn man sich mal ernsthaft damit auseinandersetzt, kann man schon zu diesen Fragen kommen. Immerhin sagen wir, als Menschen, die persönlich an Jesus glauben, hat Advent und Weihnachten mehr zu bedeuten als Jahresendspurt und Konsumrausch. Und darum beginnen wir mit diesen Fragen. Was ist Warten? Was ist Erwartung? Und dann schauen wir uns zwei Bibeltexte aus dem Alten und Neuen Testament an, die für heute vorgeschlagen sind. Und dann möchte ich euch kurz ein Konzept vorstellen, das ich das aktive Warten nenne. Warten und Erwartung. Wartet ihr gerne? Seid ihr geduldige Menschen, die gut abwarten können? Es hat ja vielleicht mit der Persönlichkeit zu tun, ob man entspannt bleibt, weil man auf etwas warten muss, oder ob man ungeduldig wird und den Warteprozess gerne abkürzen will. Wahrscheinlich hat Warten auch unterschiedliche Qualitäten, je nachdem, ob ich freiwillig oder gezwungenermaßen warte und auf was ich warte und wie die Umstände sind und ob ich die Hoffnung habe, dass es am Ende für mich gut ausgeht. Ich zähle mal einige Warteprozesse auf. Dass der Zug irgendwann noch kommt und ich bis dahin nicht völlig durchgefroren bin. Dass die Note der Arbeit, die ich vor 3 Wochen geschrieben habe, einigermaßen zufriedenstellend sein wird. Dass ich endlich eine eigene Wohnung oder wenigstens ein Zimmer in einer coolen WG beziehen kann. Dass es irgendwo auf der Welt einen Menschen gibt, der bereit ist, sein Leben mit mir zu teilen. Dass ich ein Kind im Arm halten kann. Dass ich mal wieder freie Zeit ganz für mich alleine habe. Dass ich eine Arbeitsstelle finde und arbeiten gehen kann. Dass ich aufhören kann zu arbeiten. Dass das Laborergebnis der Gewebeentnahme keine böse Überraschung bereithält. Dass mich endlich mal jemand besucht und mich im Rollstuhl im Park spazieren fährt oder eine Runde Schach mit mir spielt. Erwartung dagegen ist sehr zielgerichtet auf ein Ereignis. Ich rechne damit, dass etwas geschieht. Ich erwarte Besuch. Nicht im Sinne einer Forderung, du musst mich besuchen, sondern im Sinne einer Vereinbarung oder Ankündigung. Der Besuch wird kommen und deshalb bereite ich die Wohnung oder das Essen vor. Ich erwarte einen Anruf. Ich erwarte einen grandiosen Konzertabend. Ich erwarte das, und hier bitte den Lieblingsverein oder Sportler einsetzen, deutscher Meister im, und hier bitte die Sportart einsetzen, wird. Nicht immer erwarten Menschen positive Ereignisse. Sie rechnen manchmal schon mit dem negativen Ausgang eines Prozesses, einer Entwicklung. Dass die Filiale geschlossen wird, dass das Kind das Schuljahr nicht besteht, dass der Strom teurer wird zum Jahreswechsel. Welche Erwartungen beschäftigen uns heute am zweiten Advent? Und warum macht uns Warten oft so ungeduldig? Ist es ein Zustand, in dem wir den Eindruck haben, passiv bleiben zu müssen, etwas nicht beeinflussen zu können, eine Situation nicht verändern zu können, wie die Verspätung der Bahn? Hat es etwas mit der Kontrolle zu tun, die der moderne Mensch gerne über seine Pläne, besonders seine Zeitpläne, haben will? Geschichten von Menschen, die auf etwas gewartet haben oder in einer Erwartung lebten, gibt es in der Bibel reichlich. Woher kommt das eigentlich? Warum spielt Warten in der Bibel so eine große Rolle? Vielleicht genau aus diesem Grund. Warten können, das Vertrauen auf Gott behalten und bereit sein, ihm die Kontrolle zu überlassen, das sind Eigenschaften, die Menschen des Glaubens ausgezeichnet haben. Der erste Text, der uns für heute vorgeschlagen wird, steht im Buch Jesaja, Kapitel 35, Vers 3 bis 10. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Wassern. Auf der Aue, wo sich Schakale lagern, wird das Gras zu Schilfrohr und Papyrus. Dort wird es eine Straße, den Weg geben, man nennt ihn den Heiligen Weg. Kein Unreiner wird auf ihm einherziehen. Er gehört dem, der auf dem Weg geht, und die Toren werden nicht abirren. Es wird dort keinen Löwen geben, kein Raubtier zieht auf ihm hinauf, kein einziges ist dort zu finden, sondern Erlöste werden ihn gehen. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern, Jubel und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Eine wunderbare Ankündigung. Hier werden Erwartungen geweckt. Aber wie sah die Realität damals aus, soweit wir das heute wissen können? Die Prophetien des Alten Testaments, und so was haben wir hier jetzt, haben ja immer verschiedene Zielgruppen und Zeithorizonte, in denen man sie deuten kann. Zum einen richteten sie sich an eine bestimmte Personengruppe, meistens das Volk Israel oder nach der Teilung des Reichs den Stamm Juda im Süden. Also eine Botschaft für die Menschen, die zu der Zeit lebten, als dieser Text verfasst wurde oder kurz danach. Im Fall von Jesaja war das um das Jahr 700 vor Christus. Die ersten Gemeinden des Neuen Testaments haben dann erkannt, dass die Erfüllung der Prophetien in Jesus liegt. Durch sein Kommen auf diese Welt ist ganz viel von dem wahr geworden, was Jesaja und andere Propheten hunderte Jahre zuvor angekündigt haben. Seither sind wiederum 2000 Jahre vergangen, in denen sich Prophetien erfüllt haben. Aber die Vollendung, das sichtbare Aufrichten der Herrschaft Gottes für alle Völker, das steht noch aus. Das bedeutet, auch wir leben immer noch in der Zeit der Erwartung. Diese Vollendung hat Jesus selbst angekündigt und deutlich gemacht, dass sein erstes Kommen als Kind auf diese Welt noch nicht alles war. Doch zunächst noch einmal zu Jesaja und seiner Ankündigung. Er hatte die Aufgabe, als Prophet zu warnen, zur Umkehr zu rufen, als das Königreich, besonders der König, sein Vertrauen mehr auf politische Strategien setzte als auf Gott. Seine Warnungen, also Jesajas Warnungen und Gerichtsandrohungen, waren nicht gehört worden. Und somit sind sie wahr geworden und Gott hat es zugelassen, dass sein Volk in die Verbannung, ins Exil geführt wurde. Der Tempel in Jerusalem wurde zerstört, die prächtigen Gottesdienste dort waren Geschichte. Aber nach den Jahren in der babylonischen Gefangenschaft wendet sich Gott seinem Volk wieder zu. Er verheißt die Rettung daraus, eine Neuschöpfung durch ihn. Sie wird aber nicht über Nacht passieren, sondern ihr geht eine Zeit voraus, wo die Menschen sich Gott wieder zuwenden. Und das ist keine individuelle Hinwendung, sondern als ganze Gruppe, als Volk, als Gemeinde werden sie aufgefordert, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Das bedeutet, betet zu Gott, betet ihn an und bleibt nicht in der Resignation über euer Schicksal stecken. Stärkt die schlaffen Hände. Warum deutet das auf Gebet und nicht auf Arbeit? Werdet aktiv, schafft was mit euren Händen. Wenn wir uns Gebetshaltungen bewusst machen, wird es deutlich. In der damaligen Zeit wurde oft im Stehen gebetet, mit erhobenen Händen. Die bekannteste Geschichte dazu ist die von Mose, der für sein Volk betet, als es in einen Kampf verwickelt ist. Und als ihm die Arme lahm werden, vom lauter Hochhalten, kommen zwei Männer und stützen diese Arme, weil das Gebet nicht nachlassen soll. Auch zur Zeit des Paulus betete man noch mit erhobenen Händen. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 8. Da schreibt er, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Inhaltlich geht es Paulus hier um die Art des Gebets, also die innere Haltung im Gebet. Aber die äußere Haltung setzt er einfach voraus, weil es nichts anderes gab. Aufheben, erheben der Hände. Das Falten der Hände, was wir heute oft praktizieren, kam erst mit den Germanen auf, die in dieser Geste Ergebenheit und Unterwerfung ausdrückten. Also, stärkt die schlaffen Hände, das heißt, hebt eure Hände auf zum Gebet. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott. So geht der Text weiter. Die Hoffnung auf die Erlösung durch Gott und die Hinwendung zu ihm sollen die Einzelnen also nicht für sich behalten, sondern sie sollen andere ermutigen und auf Gott hinweisen. Gott ist schon unterwegs. Seine Rettung und Erlösung steht bevor. Er erledigt die Feinde. Im Text steht etwas von Rache, aber der Schwerpunkt liegt auf der Schilderung des kommenden Heils. Die Juden im Exil in Babylon haben es schließlich eines Tages erlebt. Sie konnten zurückkehren nach Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Aber Gott tat viel mehr. Er kam in einem kleinen Kind. Er wurde Mensch in Jesus, wuchs auf und Jesus zeigte durch sein Handeln, was Gegenwart Gottes bedeutet. Heilung an Leib und Seele. Blinde sehen, Lahme gehen, Schuld wird vergeben. Und Gott selbst ist mit seinen Kindern in einer neuen Schöpfung unterwegs, wo die Wüste zur blühenden Landschaft wird. Das ist im Orient ein sprechendes Bild. Und nach diesem Ausnahmesommer 2018 können wir in Deutschland vielleicht ein bisschen ermessen, welche existenzielle Katastrophe eine Dürre ist oder wie lebensfeindlich die Wüste. Aber nicht nur die fruchtbare Natur ist Zeichen der Neuschöpfung, sondern Jesaja beschreibt eine Straße, die heilig ist, weil sie Gott selbst gehört und er darauf kommt. Zu Beginn des Neuen Testaments predigt Johannes der Täufer als Ankündigung für Jesus genau dieses Bild von der Straße, vom Weg. Bereitet dem Herrn den Weg, macht das Krumme gerade und das Unebene eben. Und dann kommt Jesus und sagt von sich, ich bin der Weg, der zum Leben führt. Ich bin es selbst, die Wahrheit und das Leben. In Jesus erfüllen sich alle Verheißungen Gottes. Seht, hier ist euer Gott. ganz nah bei uns. Er ist für uns. Er öffnet unsere Augen, Ohren und Herzen, damit wir selbst sehen, hören und fühlen können, wie freundlich er ist. Damit wir wieder springen, jubeln und vor sein Angesicht treten, in seine Gegenwart. Das macht Mut. Diese Aussicht gibt wieder Kraft. Jeder Mensch soll von Gottes Größe, Macht, seiner Liebe und Freundlichkeit erfahren und die Möglichkeit erhalten, diesem Gott zu begegnen, ihn anzubeten. Denn Jesus ist nicht nur damals als Kind in die Welt gekommen, sondern er wird eines Tages wiederkommen, so dass alle ihn sehen. Davon spricht der neutestamentliche Text an diesem Sonntag, aus dem auch der Wochenspruch entnommen ist. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21. Auch hier der gleiche Tenor. Wenn es um euch her braust und wogt, die Menschen voller Sorge in die Zukunft blicken, dann seid ihr solche Menschen, die nicht resigniert den Kopf hängen lassen, sondern aufschauen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Rettung aus allen Katastrophen dieser Welt steht vor der Tür. Daher richten wir unseren Blick auf ihn und sehen ihm entgegen. Er ist einmal als Kind gekommen und er wird sichtbar wiederkommen zu Gottes Zeit. Aber dazwischen ist er jetzt permanent da durch seinen Geist. Und er kommt immer wieder an, wenn wir uns auf ihn einlassen. Seht, hier ist euer Gott. Seht auf und erhebt eure Häupter. Das ist der Aufruf zur Hinwendung zu Jesus, eine Aufforderung zum Gebet und zum Mutmachen für andere Menschen auf dem Weg mit ihm. Das ist aktives Warten. Und damit komme ich zu diesem Punkt, das Prinzip des aktiven Wartens. Ich habe am Anfang über das Warten gesprochen und warum manche Menschen das gar nicht mögen, weil sie sich zur Passivität gezwungen sehen und zum Nichts tun können. Aber so passiv muss das Warten gar nicht sein. Ich meine damit nicht, dass ich hektisch versuche, irgendetwas zu tun, um mir die Zeit zu vertreiben. Eher so, dass ich die Zeit des Wartens als geschenkte Zeit annehme. Ganz praktisch im Alltag kann es bedeuten, eine Wartezeit beim Arzt im Wartezimmer, am Bahnsteig, wo auch immer, zum Nachdenken und Beten zu nutzen. Aktives Warten auf das Handeln Gottes, auf seine Ankunft in meinem Alltag, ist immer wieder das Hören auf seine leise Stimme, die mich aufmerksam werden lässt für die Menschen um mich herum. Aktives Warten ist Leben in der Erwartung, dass Gott etwas tut, dass etwas geschieht. Gespannte Aufmerksamkeit auf die kleinen Zeichen seiner Ankunft und seines Handelns. Da brauchen wir manchmal einen veränderten Blick, den Perspektivenwechsel, dass wir nicht festlegen, wie er zu handeln hat, sondern offen sind für das, was er tut, statt was unsere Vorstellungen sind. Wartezeiten im Leben sind ja manchmal auch Reifezeiten. So manch dringender Wunsch hat sich durch Warten schon von selbst erledigt, weil sich herausgestellt hat, dass diese Sache oder dieser Weg nicht gut gewesen wäre. Ich denke da auch an so manche Wunschzettel unserer Kinder im Verlaufe der Jahre. Der dringende Lego-Wunsch, der irgendwann abgelöst wurde von anderen Sachen. Und ich glaube, so geht's Erwachsenen auch. Irgendwas, was unbedingt zur Lebenserfüllung dazugehört. Und dann merkt man, okay, es geht auch ohne. Wartezeiten, als Reifezeiten zu sehen. Ja, auch das bedeutet das Gegenteil von passivem Resignieren. Es tut sich ja doch nichts, es wird sich nie etwas ändern. Wann wird Gott endlich eingreifen? Ich wünsche es mir, dass wir Menschen sind, die mit erhobenen Blicken auf Jesus sehen und einander Mut machen. Er kommt zu seiner Zeit und auf seine Weise, aber voller Liebe und Zuwendung zu den Menschen. Und wenn es dann eines Tages so ist, dass wir tatsächlich körperlich so eingeschränkt sind, dass wir nicht mehr viel selbst tun können, dann möge er uns die Gnade schenken, dass unser Geist ohne Bitterkeit und Groll dankbar auf die geschenkte Lebenszeit zurückblicken kann und in froher Erwartung auf die direkte Begegnung mit ihm die Zeit verbringt. Amen.